Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Steinmetze bei ihrer Arbeit, 8 Stunden am Tag, das kann ganz schön schwer werden. Der eine Steinmetz wird gefragt, was machst du da? Der starrt griesgrämig vor sich hin. Na, das sehen Sie doch, antwortet er mürrisch, ich klopfe Steine. Sein Kollege wird dasselbe gefragt und er blickt auf, zeigt auf das Bauwerk im Hintergrund und sagt, was ich mache, etwas Großartiges. Ich baue mit an unserem Dom. Nicht die Lebensumstände sind entscheidend, sondern wie wir sie wahrnehmen, unsere Perspektive darauf. Um Wahrnehmungen, um eigene Perspektiven geht es auch in unserem Predigttext, den wir eben gehört haben. Und ich möchte Sie noch einmal mitnehmen auf den Weg durch diesen Text, auf 4 Wegstationen. Erstens von unerträglichen Wegen und Umwegen. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen, und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Das Ziel liegt greifbar nahe, das, worauf sie jahrelang zugesteuert sind. Der Weg bis hier war nicht leicht, Entbehrungen haben sie ausgehalten, weil sie eben dieses Ziel im Blick hatten. Und nun ist es zum Greifen nahe, ein letzter Schritt noch, aber genau daran scheitert alles. Das Volk Israel ist auf dem Weg ins Verheißene, ins versprochene Land, nach langer Wüstenwanderung endlich eine Heimat. Man sagt, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Doch kurz vor dem Ziel wird ihnen der Weg verwehrt. Die Edomiter lassen die Israeliten nicht durchziehen. Was soll man machen gegen das Recht des Stärkeren? Sie müssen sich beugen. Aber warum lässt Gott jetzt alles scheitern? Wozu dieser Umweg? Israel muss einen riesigen Bogen um das Land der Edomiter herumziehen, wieder zurück in die Wüste, dann ein Stück nach Osten und wieder nach Norden. Man stellt sich das vor, von Rostock nach Schwerin über Berlin. Wozu dieser Umweg? Israels Weg durch die Wüste war eigentlich ein einziger Umweg. Es sollte letztlich 40 Jahre dauern. 40 Jahre hoffen, warten, immer wieder aufstehen, Müdigkeit überwinden, das Ziel wieder neu in den Blick bekommen. Wohin wollen wir überhaupt? 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre ohne feste Mauern, ohne Sicherheit, immer angewiesen auf Hilfe von Gott. 40 Jahre Vertrauen einüben, Gottes Wegweisung entschlüsseln. Ein Wüstenweg, nicht immer leicht, aber ein Weg, ein gangbarer. Israel wandert zwischen Gefährdung und Bewahrung, zwischen Erschöpfung und der Konzentration auf das Wesentliche, zwischen äußerem Mangel und innerem Reichtum. Es ist eben keine Sackgasse, sondern ein Umweg. Wie ist das mit unseren Lebenswegen? Können wir vielleicht auch hinter unfreiwilligen Wegen in unserem Leben einen Sinn entdecken? Umwege können Anlass zum Umdenken sein, manchmal zum Umkehren. Die Erfahrung haben Sie vielleicht auch schon gemacht. Aber meist erkennt man das eben erst im Rückblick. Die Gefahr liegt darin, dass wir, wenn wir mitten auf einem schweren Weg sind, unsere gegenwärtigen Empfindungen absolut setzen. Schmerz und Verzweiflung, die können einen ja gefangen nehmen auf so einer Wüstenstrecke im Leben. Sie soll noch zugelassen werden, aber ich soll mir auch klar machen, das ist nicht alles. Die Wirklichkeit ist größer als eine von Traurigkeit und Frust eingeschnürte Seele. Das Volk wurde verdrossen auf dem Weg, übersetzt Luther. Der hebräische Urtext ist noch bildhafter. Die Seele des Volkes wurde kürzer wegen des Weges. Nicht nur der Atem wird kurz, die Seele schrumpft. Im Augenblick der Enttäuschung auf einem Weg, den wir nicht gerne gehen, schrumpft die Seele. Sie wird zu klein, um die Wirklichkeit zu erfassen und zu ertragen. Um wieder aufatmen zu können, brauchen wir Weite. Weite anderer Herzen, die Raum für uns haben. Letztlich aber ist die Weite des Herzens ein Geschenk des Himmels. Echte Weite für die Seele liegt in der Einsicht, die Wirklichkeit ist größer als meine von Frust und Enttäuschung eingeschnürte Seele. Im Rückblick werden Sackgassen oft Umwege, die auch weiterführen. Haben Sie schon mal versucht, in den Wüstenwegen Ihres Lebens nicht Sackgassen zu sehen, sondern Umwege, auf denen Gott zum Ziel kommen kann mit Ihnen? Zweitens der Blick zurück. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Die Seele des Volkes wurde eingeschnürt vor Ärger über den Umweg durch die Wüste. Und plötzlich ist alles nicht mehr wahr. Ihr Seufzen als Sklaven damals in Ägypten, ihr Schreien, das Gott erhört hat, zum Leben, zur Freiheit hat Gott sie aus Ägypten gerettet und jetzt, du willst uns sterben lassen in der Wüste. Oder das Manna, dieses Gottesgeschenk in der Wüste, wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig, so hieß es über das Manna. Und jetzt eine bitterböse Beschwerde. Sie hat einen beleidigenden Unterton. Martin Buber und Franz Rosenzweig in ihrer Übersetzung sagen das sehr eindrücklich. Es widert unsere Seele des schalen Brotzeugs. Die verengte und verängstigte Seele erkennt Gott nicht mehr. Sie hat nur noch ein Zerrbild von ihm. Waren sie undankbar oder böse sogar, die Israeliten? Oder ist das nicht einfach nur eine menschliche Reaktion? Die menschliche Seele ist vergesslich. Wo nicht Dankbarkeit Wache hält, flüchten die heilsamen Erinnerungen. Und mit ihnen flüchtet der Glaube. Und zurück bleiben Zerrbilder von Gott. Dankbarkeit ist eine Hüterin des Glaubens, auch in Situationen der Verzweiflung und des Schmerzes. Viele Menschen verzehren ihre Kräfte in dieser bitteren Frage, woher, warum dieses Böse, das mir widerfährt? Und Gott schweigt. Aber die andere Frage, woher nehme ich eigentlich die Kraft? Woher kommt sie, die Kraft, die mich das Schwere durchstehen lässt? Auf diese Frage gibt es Antwort. Von Gott kommt mir diese Kraft. Die menschliche Seele ist vergesslich. Es widert unsere Seele des schalen Brotzeugs. Ohne Dankbarkeit bleibt oft nur ein Zerrbild von Gott. Drittens, vom Ausgeliefertsein und von Gefährdung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele in Israel starben. Sie kamen zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Tja, das ist kein Stoff für einen Kindergottesdienst. Obwohl Kinder nehmen Geschichten viel leichter, sie erfassen das Gleichnishafte und Gültige und versuchen gar nicht erst, das mit unserer heutigen Zeit abzugleichen. Es wäre ein Fehler, das Alte Testament mit seinen markigen Erzählungen irgendwie glatt zu bügeln, diese prallen Lebenserfahrungen und dieser selbstverständliche Umgang mit Gefährdung und mit Tod und mit Grausamkeit, die gehören zusammen. So war das Leben und vielleicht ist es das heute noch viel mehr, wenn wir auch in unseren bequemen Wohnzimmersesseln das oft nicht wahrhaben wollen. Es gibt Bedrohungen, es gibt die Angst vor bösem, schnellen Tod. Unsere feurigen Schlangen lauern zwar nicht unter den Steinen am Wegrand und sie haben es auch nicht immer und nicht unbedingt auf unsere physische Gesundheit abgesehen, aber es gibt durchaus hinterhältige Anschläge auf unser Leben, die uns vergiften, Gefährdungen unserer Seele, auch Gefährdungen unseres Glaubens. Und wer als Christ über solche Gefährdungen nachdenkt, der wird auch Gott nicht ausklammern können. Unsere Geschichte ist an dieser Stelle sehr ehrlich und erschreckend direkt. Gott sendet feurige Schlangen. Das hebräische Senden kann allerdings auch freilassen bedeuten. So verstehen es schon die alten jüdischen Bibelausleger. Gott lässt die Giftschlangen los. Es gab sie überall und immer, zuhauf in der Wüste, den ganzen Weg über, aber bis jetzt wurden sie sozusagen von Gott festgehalten. Jetzt aber hat Israel Gott vergessen und Gott entspricht dieser Gottvergessenheit. Er zieht sich tatsächlich zurück. So werden die Schlangen auf das Volk losgelassen. Und hier geht den Israeliten auf, was Sünde ist. Wir haben gesündigt, merken sie. Sünde ist der Wahn, wenn Menschen meinen, ohne Gott zurechtzukommen, aus Stolz oder aus Gottvergessenheit. Nein, die Gefährdung unserer Seele kommt nicht immer von außen. Sie lauern oft in uns selbst. Diese Geschichte macht jedenfalls auf drastische Weise deutlich, was geschieht, wenn wir ohne Gott dastehen, ohne seine schützende Hand, ohne dass Gott uns bewahrt, auch vor uns selbst, vor den Abgründen und Untiefen unserer Seele. Viertens, von der Kraft des Aufblickens. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen wird und sieht sie an, der soll leben. Und Mose machte es so. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Kann eine Schlange aus Kupfer denn heilen? So fragen schon sehr früh auch die jüdischen Rabbinen und Ausleger. Zum Beispiel überliefert im Buch der Weisheit, das sich bei uns nur in den Apokryphen findet, bei den orthodoxen und katholischen Christen, gehört es zum Alten Testament. Schon dort liest man, sie wurden errettet, aber nicht durch das, was sie anschauten, sondern durch dich, den Heiland aller Menschen. Denn sie wurden dadurch angestachelt, an deine Worte zu denken und wurden schnell wieder geheilt, damit sie nicht in tiefes Vergessen versinken, sondern deinen Wohltaten zugewandt bleiben. Es heilte sie weder Kraut noch Pflaster, sondern dein Wort, Herr, das alles heilt. Tatsächlich bedeutet das Wort für Stange in unserer Geschichte auch Zeichen. Die erhöhte Schlange ist also auch in dieser Geschichte ein Zeichen. Das Zeichen, das zum Himmel zeigt. Es lässt aufblicken zu Gott. Gott will nicht unterwürfige Diener, die auf dem Boden kriechen und nicht wagen, aufzublicken, ihm ins Gesicht zu sehen. Gott will Menschen, die erhobenen Hauptes leben und aufblicken zu ihm. So wie der Psalmdichter fragt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und wir antworten am Beginn unserer Gottesdienste regelmäßig, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dort, von dort kommt uns Hilfe. Aufblicken zu Gott, das ist das Ziel und deshalb der Umweg. Erst sah es wie eine Sackgasse aus. So ist das mit den Umwegen. Es bleiben manchmal unverstandene Wege, mühevolle Lebensabschnitte, Wege durch die Wüste. Aber von ihrem Ende her können sie ihren Sinn enthüllen. Liebe Gemeinde, ich habe Sie heute mit auf den Weg durch unseren heutigen Predigttext genommen und heute viele Fragen aufgeworfen, die ich nicht beantwortet habe, weil das nur jede und jeder selber für sich tun kann. Auf dem Zettel, den wir am Eingang ausgeteilt haben, finden Sie diese Fragen und Gedankenanstöße noch einmal zum Weiterdenken. Vielleicht in der Passionszeit mal eine Chance zur Besinnung, auch in der Woche. Nehmen Sie sich zu Hause mal eine halbe Stunde Zeit, sich noch einmal in Ruhe und persönlich auf diesen Weg zu machen und die Kraft zu entdecken, die im Aufblicken auf Gott steht. Beginnen mit Ihren eigenen Gedanken können Sie jetzt gerne schon zur Musik, die wir jetzt hören. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.